Der Podcast wird präsentiert von Speicher Handwerk. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle. speicher-handwerk.ch.
Und Weisheit ist eben mehr als Intelligenz und als Schlauheit und als Wissen. Es ist eben eine Wissen, eine Intelligenz, die sich fürs Gute einsetzt und auch lebenspraktisch ist. Und das hat mich sehr beeindruckt beim Sokrates. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, doch, das ist es, was fehlt. Also die ganze Wissenschaft und Logik und Rationalität, die muss im Dienst von etwas Gutem stehen. Die muss irgendwo anführen auf etwas, was gut ist.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Er ist einer, der gerne denkt und sich auch Zeit nimmt dafür. Der Raphael Dorigo. Heute mein Gast im Vis-à-vis. Er hat einen riesen Hunger nach Wissen, denkt gerne Sachen fertig. Mit einfachen oder halbpatzigen Antworten gibt er sich nicht zufrieden. Nach einem tragischen Ereignis, einem Suizid in der Familie, findet er einen grossen Halt im christlichen Glauben. Die Menschen, die er den Glauben mit ihnen teilt, werden zu engsten Freunden, zu einer Familie. Je intensiver er sich aber mit dem Glauben und der Bibel beschäftigt, umso mehr Zweifel kommen da auf. Fragen, die er nicht mehr beantworten kann. Und die Fragen, die werden so gross, dass er den Glauben schliesslich aufgibt. Das Herausforderndste, was er je in seinem Leben gemacht hat, erzählt er mir. Er verliert damit seinen ganzen Halt. Er startet einen Blog, wo er seine kritischen, zweifelnden Gedanken aufschreibt. Es folgen ihm dort ein paar tausende Leute. Der Raphael Dorigo nimmt uns mit in seine Glaubensreise von den letzten Jahren. Ich bin Ruth Stutz. So schön, dass ihr auch mit dabei seid. Raphael Dorigo, ich freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du hast den ganzen Weg auf dich genommen. Pfäffiker Zürich von Basel. Daher danke vielmals für das. Hey, sagt man eigentlich Raffi oder Raphael?
Ja, Raffi schon. Geläufig. Also innerhalb der Familie ist es eher der Raphael, aber Raffi ist häufiger, ja.
Okay, sehr gut. Also du hast ja ganz einen besonderen Nebenjob. Ich denke, über das wenn wir gerade am Anfang reden. Du bist Fußballkommentator beim Blindenradio. Was heisst das?
Ja, das ist eine spannende Sache. Ich habe ja angewandte Linguistik, angewandte Sprachwissenschaft studiert und dort haben wir auch ein Seminar gehabt über barrierefreie Kommunikation, eben für Untertitel und Audiodeskriptionen für Sehbehinderte. Und dort ist dann mal das Radioprojekt vorgestellt worden, Blind Power heisst das. Und die haben gesagt, hey, wir sind auf der Suche, wir machen Audiodeskriptionen von Fußballspielen von der Schweizer Fußballliga und wir suchen noch Leute, die da als Kommentatoren mithelfen. Und das hat mich sofort gereizt. Und ich habe dann auch meine Masterarbeit über das Radio geschrieben, über die Fußball-Audiodeskription. Und eben dann relativ gleich können einsteigen. Und es ist wirklich ein mega schöner Job. Also es verbindet so ein bisschen die Leidenschaften, die ich habe vom Fußball, vom Sport und andererseits von der Sprache, weil es eben eine Art vom Kommentieren ist, wo man wirklich alles muss überbringen.
Also nicht, was ist anders, weißt du, im Vergleich zum normalen Kommentieren vom Fußballspiel?
Ja, das habe ich in meiner Masterarbeit eigentlich versucht, so ein bisschen auszuarbeiten, was anders ist. Also es ist wirklich, man versucht jede Ballbewegung zu beschreiben, dass wirklich eben jemand, der das Spiel nicht sieht, komplett nachvollziehen kann, was passiert. Und das ist eben im Radio grundsätzlich immer seltener, dass ein Spiel überhaupt 90 Minuten übertragen wird. Und wenn es übertragen wird, dann hat es eben oft so Lücken drin, wo dann jemand, der jetzt das Spiel nicht, selber nicht gesehen hat, nicht wirklich nachvollziehen kann, was genau passiert ist. Und dann können nachher eben auch Sehbehinderte, die nachher nicht so gut mitreden über das Spiel, das am Wochenende gesehen sind und so. Das ist eben die Barriere, die es gibt. Und darum versuchen wir eben, wir sind das Zweite bei denen, Kommentiere-Sätze, weil es wirklich anstrengend ist. Wir wechseln uns ab im 5-Minuten-Takt.
Ah, okay, ja.
Und da versucht man wirklich das komplette Spiel zu beschreiben, jede Ballbewegung. Und da muss man natürlich sehr... Ja, man braucht gute Strategien, dass man immer weiss, okay, welche Information ist jetzt wichtig, was kann ich weglassen, bevor es schnell geht, vor dem Goal und so weiter. Und das, was man dann nicht geschafft hat, versucht man dann halt nachzureichen, wenn es eine Pause gibt. Und ja, es ist eine sehr bereichernde Arbeit, wenn man einfach weiss, eben, man macht etwas zugänglich für Leute, die es nicht so leicht ist, dem zu folgen, dem Sport. Und eben, es verbindet so verschiedene Leidenschaften, die ich habe. Und das ist einfach eine schöne Sache.
Ja. Die Leidenschaft von dir ist ja auch die Sprache. Also man hat schon mega früh gemerkt, gell, dass du sehr sprachbegabt bist. Das begleitet dich bis heute.
Ja, das ist schon so, ja.
Also du bist ja auch Autor, du hast auch ein Buch geschrieben. Ja, erzähl ein bisschen, was bedeutet dir die Sprache?
Ja, ist eine grosse Sache. Ich habe einfach gemerkt, sobald ich lesen und schreiben konnte, habe ich wirklich sehr intensiv angefangen, Geschichten verschlingen und Geschichten schreiben. Und habe einfach gemerkt, eben im Schreiben kann ich mich sehr gut ausdrücken, weil ich einfach Zeit habe, um genau zu überlegen, was ist jetzt die beste Formulierung von dem Gedanken, den ich habe. Es hilft mir, Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Und ich finde einfach einen schönen Text etwas so Bezauberndes. Und ja, als ich dann in der Grundschule, in der Primar schon positives Feedback bekommen zu meinen Geschichten, dann ist es wirklich, ab dem Moment ist es wirklich so eine Leidenschaft geworden. Weil wenn du als Kind wirklich merkst, okay, die Erwachsenen sagen, ich habe in dem Talent und es ist etwas, was wirklich meinem Umfeld Freude bringt und mir selber macht es auch Freude, das ist wirklich ein Jackpot.
Mhm.
Und ab dann habe ich das mega intensiv angefangen praktizieren, mega viel gelesen und geschrieben und eben je mehr man liest, desto größer ist die Chance, dass man besser wird. Und eben in der Schule habe ich dann einfach gemerkt, dass man in den Spruchfächern fällt es mir sehr, sehr leicht. Andere Fächer sind weitaus schwieriger gewesen, zum Teil Mathematik zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber in den Sprachen ist es wie von allein gegangen. Also, da sind wir einfach die Wörter auch können merken, was die bedeuten, wie man die in Sätze einsetzt. Das ist ja etwas, was mir immer schon sehr leicht gefallen ist,
mhm.
wo ich sehr beschenkt bin drin. Und ich versuche bis heute in meinem Job als Texter und in meinen Nebenjobs einfach aus dieser Begabung möglichst viel zu machen. Ja.
Mhm, du hast gesagt, du bist Texter, du bist aber auch Philosoph. Also, du bist jemand, der sehr gerne nachdenkt, wirklich tief denkt. Das war schon als Kind so, gell? Das ist etwas, wo du früh gemerkt hast oder wo du einfach gemacht hast. Du hast dir viele Gedanken gemacht. Wie hat sich das gezeigt als Kind?
Ja, aber ich war eher ein ruhiges Kind, in mir gekehrtes Kind. Aber eben in mir drin ist immer sehr viel passiert. Ich habe sehr viel reflektiert und eben zum Teil vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das merkt man dann auch irgendwann mit der Zeit, dass wenn man so eine Neigung hat, die hat Vor- und Nachteile. Aber ich habe schon früher gemerkt, dass ich mir so vorgestellt, wie eben, wenn jetzt die Mutter sagt, du musst heute die Geschirrspülmaschine ausräumen, dann habe ich mir eben schon so früher so Gedanken gemacht, wie zum Beispiel zum freien Willen. Okay, also habe ich jetzt die freie Wahl, ob ich jetzt die Geschirrspülmaschine ausräumen
so cool.
oder nicht?
Hast du schon dann so Sachen überlegt?
Wenn ich so eine Abneigung habe, gegenüber das zu machen, ich habe ja nichts dafür, dass ich die Abneigung habe. Und wenn ich jetzt aber schaffe, mich zu überwinden, um den Geschirrspüler auszuräumen, ist das dann ein freier Akt oder habe ich einfach eine andere Kraft in mir gekommen, die stärker war als die Abneigung? Also bin ich da wirklich frei in dem oder nicht? Mhm. So Sachen haben mich schon relativ früh angefangen zu beschäftigen. Und eben, ich habe einfach gemerkt, ich bin ein Mensch, der wirklich ein ganz starkes Bedürfnis hat, um Sachen durchzudenken, um Sachen fertig zu denken. Und wenn etwas nicht gut begründet ist, wenn jemand einfach irgendeine Behauptung in den Raum stellt oder wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendein Widerspruch da in etwas, dann stört mich das wahnsinnig zum Teil.
Mhm.
Und eben das hat dann ja schon recht tiefgreifende Konsequenzen gehabt später im Leben auch.
Mhm. Da können wir auf jeden Fall darauf sprechen. Du sagst aber, also weißt, es klingt für mich auch ein bisschen schwer. Also es hat sicher auch einen schweren Aspekt, auch ein bisschen das Grüblerische, oder? Wo man dann schon als Kind hat. Sicher ein interessanter Part, sehr spannend, was du schon alles überlegt hast, aber eben auch ein bisschen das Schwere. Und gleich sagst du, du hast ganz eine schöne Kindheit gehabt. Du hast mega schöne Erinnerungen, gell?
Ja, doch. Also es war wirklich eine sehr behütete Kindheit, geprägt von viel Liebe und vielen schönen Ereignissen. Wir haben es schön in der Familie, wir haben Ferien können machen. Ich habe auch fast immer tolle Lehrer gehabt in der Schule. Und immer tolle Freunde hatte, die mir weggefährdet waren.
Das ist viel wert, gell?
Ja, yeah, ja. Mhm. Yeah. Also wirklich sehr viel besser könnte ich es mir nicht vorstellen. Es hat einfach gewisse Sachen gegeben, die ich rückblickend eben denke, die mir ein bisschen gefehlt haben.
Mhm.
Wo ich das Gefühl habe, zum Beispiel mit meinem Vater, der ja, einfach psychisch nicht so ganz stabil war und wo einfach gewisse auch Hindernisse hatte, wo es schwierig gefunden hat, uns gegenüber wirklich voll präsent zu sein. Uns auch seine Liebe ganz offen zu zeigen und verletzbar zu sein und uns gerade auch mir und meinem Bruder als Männer in unserer Identität wirklich zu fördern und zu stärken. Das, denke ich, rückblickend ist nicht so optimal gewesen bei uns, aber eben grundsätzlich bin ich wirklich sehr beschenkt gewesen.
Ein grosser Einschnitt hat deine schöne Kindheit aber überkommen, also mit einem mega tragischen Ereignis. Mit 14 hat dein Papi Selbstmord gemacht. Kannst du uns da mitnehmen?
Mhm, ja, also das ist wirklich ja, wie im Film ist das gesehen. Wirklich so ein Ereignis gesehen, wo man eigentlich denkt, eben, das passiert anderen Leuten. Das passiert eben in Hollywood, in Geschichten passiert so etwas. Aber wir doch nicht. Mhm. Und gerade für uns Kinder ist es wirklich vollkommen aus dem Nichts gekommen, weil wir haben eben so in den Jahren davor schon so ein bisschen mitgekriegt, okay, dem Papi geht es nicht so gut, hat ab und zu ein bisschen in Behandlung gegangen, irgendwie ist er ein bisschen traurig, ist ein bisschen, macht er sich Sorgen, ist im Kopf nicht so gut. Aber dass er wirklich mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen, dass, also ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand wirklich auf dem Radar gehabt hat. Das ist wirklich für uns wirklich praktisch so aus dem Nichts gekommen. Und eben, es gibt wirklich so eine Zeit vorher und nachher in meinem Leben, die fundamental anders ist. Und ja, das ist schon etwas, was man schwer in Wort fassen kann, was das mit dem macht. Und es hat, ja, ich würde sagen, in gewisser Weise ist es bis heute etwas, wo ich so damit muss ringen und damit muss schaffen und klarkommen und überlegen, was es für mich bedeutet und für mein Leben.
Mhm. Ja. Weiss man, warum er das gemacht hat?
Ja, was man weiss, ist einfach, dass er eben einfach vor irgendwelchen Schuldgefühlen zu fressen war und einfach irgendwie aus Gründen, die uns allen nicht ganz klar sind, glaubt hat, dass es für unsere Familie besser ist, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Und das hätten wir aber alle nicht im Ansatz können benennen, wieso dass er das denkt. Also es ist wirklich, ich glaube, etwas gewesen, wo bei ihm wirklich tiefe Wurzeln hatte, dass er einfach grundsätzlich ein Gefühl hatte, von, dass er nicht gut genug ist und dass er einfach auch Mühe hatte, irgendwie das mit jemandem zu besprechen, das darzulegen, weil einfach auch, ja, auch er einen Vater hatte, der eher in sich gekehrt war, Sachen mit sich selber ausgemacht hat. Und ja, durch das hat er sich dann irgendwie nicht können gegen das wehren letztlich.
Wie war das für dich? Weißt? Was hast du für Erinnerungen?
Ja, eben im ersten Moment bin ich einfach überfordert damit. Mhm. Und habe in erster Linie eigentlich Mitleid einfach empfunden. Ich habe einfach gedacht, okay, wenn mein Vater so etwas macht, dann muss es ihm wirklich furchtbar schlecht gegangen sein. Und eben während zum Beispiel meine Mutter gesagt hat, da ist ja ganz viel Wut da bei ihr, das habe ich überhaupt nicht können nachvollziehen. Und
ja.
Erst recht spät habe ich mit meiner Frau, dann, die Psychologin ist, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wo könnte vielleicht auch das einen Platz haben. Aber im ersten Moment bin ich einfach traurig darüber, dass es meinem Vater anscheinend so schlecht gegangen ist. Und hatte dann zum Glück einen guten Jugendtherapeut gehabt, der mir geholfen hat, dass ich es nicht einfach wegschiebe und einfach sage, das ist jetzt schon abgeschlossen für mich. Bei der ersten Sitzung habe ich wirklich gesagt, ja, eben, mein Vater ist jetzt weg und das ist jetzt für mich abgeschlossen. Und da hat natürlich der Therapeut hat natürlich gewusst, so einfach geht das nicht. Mhm. Und da bin ich, glaube vor allem vor etwas am Flüchten. Und hat dann mit mir eigentlich gut können schaffen, dass ich schon mir dem auch gestellt habe, dass es, was das jetzt bedeutet. Und durch das habe ich das Gefühl gehabt, ich bin dann in den Folgejahren eigentlich gut können erholen und wieder ins Leben zurückkommen. Und ja, in der Schule und im Freundeskreis und so weiter wirklich gut weitermachen und ein gutes Leben eigentlich wieder können aufnehmen in dieser neuen Situation.
Und einen grossen Halt hat dir ja auch der christliche Glaube gegeben. Du bist eigentlich auch mit dem aufgewachsen. Du bist Sonntag für Sonntag in die Kirche, in die Sonntagsschule. Hast das, glaube ich, okay gefunden, oder? Aber nachher, durch den tragischen Vorfall, hat das wie etwas ausgelöst, auch im Glauben.
Ja, genau. Also eben, wir sind von klein auf mit in die Kirche gegangen. Und ja, es ist so typisch, wie ich es oft höre. Man hat dann am Sonntag auch Lust zum Aufstehen.
Ja, genau.
Aber wenn man dann dort ist, ist es schon eigentlich schön und spannend und so. Und, aber eben gleichzeitig ist es lange Zeit wirklich auf dieser kindlichen Ebene geblieben. Einfach so ein bisschen Geschichten und ja, in der Gemeinde sein mit anderen Leuten ist schön. Und man betet halt vor dem Essen, aber viel tiefer als das ist es jetzt nicht gegangen. Und, aber eben, als dann mein Vater gestorben ist, bin ich wirklich herausgefordert gesehen, jetzt mich zu fragen, okay, was gibt mir im Leben Halt, was zieht mir jetzt vorwärts? Und eben da habe ich gewusst, ich lebe jetzt schon seit 14 Jahren in dem christlichen Glauben, da wird mir immer versprochen, dass da jemand ist, der mir den Halt gibt, der mir den Trost gibt, der mich auch weiterführen kann und mich auch durch so Zeiten durchführen. Mhm. Und dann bin ich eben auf das Buch gestoßen von John Eldridge. Es gibt, glaube ich, mehrere Editionen auf Deutsch. Ich glaube, es ursprünglich hat geheißen «Im falschen Film». Ist aber, glaube ich, nochmal erschienen dann als «Das Skript». Es ist ein ganz kleines Büchlein, aber es hat mich wirklich komplett gepackt und hat alles verändert, weil es wirklich ein Buch ist, das eigentlich sagt, man soll auf Geschichten schauen, auf Geschichten, die einen berühren, auf Bücher und Filme, die einen berühren, weil dort drin in guten Geschichten ist immer das Echo von der grossen Geschichte von der Menschheit, von dieser Welt, wo Gott mit uns schreibt. Mhm. Also das, was uns in Geschichten beriert, ist ein Wegweiser zu, wie wir sollen leben und was Gott mit uns vorhat. Und eben, weil ich Geschichten so gerne hatte, schon von klein auf und
gerne geschrieben habe. Immer viel gelesen, oder? Und geschrieben, ja genau.
Mhm. Hat mich das sofort tief gepackt und ich habe wirklich angefangen, mehr zu lernen über den christlichen Glauben und habe wirklich das Echo von diesen Geschichten, wo in diesen Geschichten sichtbar ist, habe ich vollkommen gespürt und gesehen und habe wirklich gemerkt, das geht wirklich sehr tief. Das ist für mich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn vom Leben und hat dann angefangen, mich wirklich sehr stark ins Gemeindeleben einzugeben. Einerseits als Musiker, habe Schlagzeug gespielt.
Also in der Chile, so, ja genau.
Mhm. Und eben bin dann auch im Hauskreis beitreten. Wir haben einen Teenager-Club gehabt, wo man gegangen ist, so wie eine Fortsetzung von nach der Sonntagsschule. Und das war dann eigentlich mit der Konf fertig gewesen, aber unsere Klasse sozusagen hat dann nach der Konf gesagt, nein, wir wollen eigentlich zusammenbleiben und als Hauskreis zusammen weiter unterwegs sein. Und da habe ich dann ohne Zögern zugesagt, um da auch dabei zu sein.
Und was ist ein Hauskreis? Also was hat das geheissen?
Also bei uns hat es geheissen, dass wir uns so im Zwei-Wochen-Rhythmus meistens am Samstag oben getroffen haben. Und jemand hat halt wie einen Input vorbereitet, entweder zu einer Bibelstelle oder zu irgendeinem christlichen Buch oder irgendeinem Thema, einfach, wo einem im Glaubensleben beschäftigt. Und dann haben wir das so in der Gruppe zusammen ausdiskutiert. Das sind so 10, 15 Leute meistens, glaube ich, gesehen. Und ja, eben, wir sind alle sehr philosophisch eigentlich so veranlagt gesehen, dass wir wirklich diese Sachen haben wollen auf den Grund gehen und oft auch so Themen gesehen sind wie freier Wille oder der Glaube und Werk, was ist jetzt wichtiger, längt das eine, längt das andere.
Ist noch spannend, oder? Andere gehen in den Ausgang in diesem Alter und wollen irgendwie sich die Kappe füllen und einfach Party machen. Und das hast du gar nicht wollen. Also du hast wollen in die Tiefe gehen bei diesen Themen. Das war richtig eine Sehnsucht rum, das Leben, das Glaubensleben, also intensiv leben, oder?
Ja, also ich habe das mit dem Ausgang so schon auch ausprobiert, weil das natürlich meine Kollegen in der Schule regelmäßig gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so, weiss nicht, jedes Wochenende feiern, also weiss nicht, dann brauche ich schon viel, was sich lohnt, dafür zu feiern. Und ja, was ist das eigentlich?
Ja.
Und das Ganze mit dem Alkohol, dass ich mich einfach irgendwie versuche, mich zu betäuben und zu enthemmen und eigentlich jemand sein, wo ich gar nicht bin, zum Spass haben, das irgendwie finde ich mich dort drin nicht. Und mit meiner Ausgleichsgruppe habe ich auch sehr viel Spass gehabt, sehr viel Schönes erlebt. Wir sind ja nicht nur am Samstag oben zusammen irgendwo drinnen gesessen. Wir sind auch viel draussen gesehen. Wir sind viel zusammen ins Kino gegangen oder mal eine Woche lang zelten oder so Sachen. Und haben umeinander blödelt und Spass gehabt. Also in dieser Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich gross etwas verpasst habe. Es ist schon nicht nur so eine reine intellektuelle Buchclub gesehen oder so etwas.
Aber das ist schon etwas, oder? Eben das Intellektuelle, das hat müssen da sein, das hat dich gecatcht, oder? Das ist das gewesen, wo du hast wollen, in die Tiefe graben.
Genau, ja. Also das habe ich einfach gespürt, wie so ein Hunger in mir, dass ich einfach immer mehr von Gott verstehe. Wer er ist, was er vorhat, was er meint mit seinem Wort, was ist die richtige Interpretation von diesen Bibelstellen. Und das hat mich immer sehr angetrieben und bin einfach 100% im Fokus gesehen drin, wenn ich das gemacht habe, so im Flow drin. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man wirklich etwas gefunden hat, was wert ist, dass man sich damit beschäftigt.
Mhm. Du hast ja dann angefangen zu predigen in dieser Kirche, wo du warst. Das hat dir mega Freude gemacht, gell? Gleich hat es nachher einen rechten Wandel gegeben, wo du gemerkt hast, also du hast schon immer mehr predigen, so habe ich das jetzt verstanden. Irgendwann sind die Themen herausfordernder geworden, haben dich recht ins Nachdenken gebracht, gell?
Ja, das ist so. Also ich habe wie so fast die höchste Stufe erreicht von Reflexionen über Gottes Wort, die man erreichen kann, dass man wirklich irgendwann muss hinsitzen und eine Predigt schreiben, sich wirklich überlegen, was heisst der Bibeltext für unser Leben und ich muss nachher vor die Gemeinde anstehen und der Gemeinde erzählen, was ich denke, was das bedeutet und bekomme nachher Feedback auch dazu und bin dann wirklich jemand, der eine grosse Verantwortung hat in dem, dass er eben eigentlich soll Gottes Wort auslegen und durch das steht man dann eben unter einem sehr starken Druck, um sich zu überlegen, was heisst das wirklich, weil eben im Hauskreis, wenn jetzt irgendwie eine Diskussion ist, wo man jetzt gar nicht weiss, was ist da richtig, dann kann man sich einfach zurücknehmen oder sagen, ich weiß auch nicht. Aber wenn man auf der Kanzel steht, kann man nicht sagen, ja, weiß auch nicht.
Genau, besser und nicht.
Ja, durch das bin ich dann wirklich sehr herausgefordert war, um mir wirklich klar zu machen, was glaube ich und wieso finde ich das gut und richtig. Und da stößt man unweigerlich irgendwann auf recht schwierige Fragen. Und durch das sind dann eigentlich wirklich alle Baustellen, die es in meinem Glauben gegeben hat, irgendwann zum Vorschein gekommen. Und ich musste wirklich das erleben, wie das ist, vor der Gemeinde anzustehen und über das etwas zu sagen und das eigentlich ein Stück weit zu vermarkten, obwohl ich selber nicht ganz weiss, was soll ich von dem halten.
Du hast es nicht können ignorieren, oder? Weil du dich dem immer hast müssen stellen, oder? Ja.
Genau, ja. Und eben sind Fragen aufgekommen, wie eben ein Input war, über Gott begegnen. Wie begegnet uns Gott? Und da habe ich dann sind wir dann schon in die Idee gekommen, was wir dazu sagen können. Aber gleichzeitig habe ich in mir selber immer überlegt, bin ich Gott wirklich schon mal begegnet? Was heisst das? Und eben im Hauskreis haben wir es auch mal davon gehabt und an anderen Orten auch immer wieder mal. Und mir ist so aufgefallen, weiss, die Leute sagen oft so Sachen, wie eben Gott ist mir durch die Bibel begegnet, Gott ist mir durch einen anderen Menschen oder durch ein Lied begegnet. Und dann habe ich so gedacht, ja, weiss nicht, also die Sachen gibt es ja alle, auch wenn es Gott nicht gibt. Also kann man jetzt sicher sagen, dass da Gott einem begegnet ist? Kann man eigentlich nicht sicher sagen. Also, und dann durch so Sachen, so Gedanken sind immer mehr so ins Rollen gekommen. So. Mhm. Wo ich wirklich so mit der Lupe auf meinen Glauben geschaut habe und immer mehr so gemerkt habe, ja, da weiss ich nicht ganz und da weiss ich auch nicht so genau.
Also immer mehr Fragen, die aufgekommen sind. Mhm.
Und das hat sich immer mehr aufgetürmt und ist ein Wahnsinnshaufen geworden, wo ich immer mehr das Gefühl hatte, also ich weiss wirklich langsam nicht mehr, was ich überhaupt glaube.
Du bist ja richtig verzweifelt, gell, an diesen Fragen. Mhm. Also du hast mir im Voraus auch gesagt, per Sprachnachricht, das habe ich krass gefunden, das ist eigentlich wie die grösste Herausforderung in deinem Leben, dass du nicht mehr gewusst hast, verhebt das wirklich oder nicht. Du sagst schon, am Abend brüllend im Bett gelegen, weil du einfach nicht mehr gewusst hast, ein und aus, und fast das Erlebnis so schlimmer war, als den Papi zu verlieren. Das ist mega krass. Also das hat dir so viel Halt gegeben eigentlich.
Ja, ein Stück weit ist es gesehen, so eben wie wenn der nächste Vater, der himmlische Vater, jetzt auch verloren könnte gehen, oder? Und ich habe zu diesem Zeitpunkt wirklich alles aufgebaut auf dem christlichen Glauben. Mein Sozialleben ist in der Kirche gesehen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt dann auch eine Partnerin gehabt, die Christin gesehen ist. Ich habe eben, meine Mutter ist gläubig. Ich habe viele gläubige Freunde gehabt und einfach mein ganzes Leben, was mache ich auf der Welt und was ist richtig und falsch, alles ist auf dem aufgebaut gesehen, wirklich aus vollem Herzen. Und darum war es wirklich für mich wahnsinnig schlimm gewesen, die Zweifel zu spüren und zu merken, dass ich einfach mit den Antworten, die ich bekomme, ja, du musst einfach vertrauen und das wissen wir jetzt auch nicht, aber irgendwie wird es schon stimmen, dass ich mir mit dem nicht zufrieden geben kann. Und andere können das anscheinend, wie machen die das nur? Dass ich wirklich jeden oben gebetet habe, Gott, hilf mir einfach mehr von dir zu verstehen, hilf mir mit dem Frieden zu finden. Ich muss irgendwie... Du siehst, mein Geist lässt mir einfach keine Ruhe in diesen Fragen. Ich will nichts mehr als einfach das können irgendwie fassen, irgendwie begreifen, was du bist und was du mit uns willst und warum ich wirklich aus vollstem Herzen kann sagen, dass du gut bist und dass du da bist. Und das habe ich wirklich jeden oben gebetet und habe dann eben auch wirklich sehr intensiv angefangen suchen nach Antworten und viele Bücher gelesen und Videos geschaut über Debatten und Apologetik, christliche Apologetik und mit Leuten geredet, aber eben mit Leuten geredet habe ich zum Teil auch ein bisschen zu wenig, glaube ich, weil ich einfach Angst hatte, dass alles, was die Leute sagen, ist einfach, ja, das ist aber nicht gut, dass du zweifelst. Das ist falsch. Und du musst auf jeden Fall wieder zurückkommen zu Gott. Und ich habe eigentlich gemerkt, wenn ich jetzt mit einem Ungläubigen würde reden, dann würde ich ihm eigentlich sicher nicht sagen, ja, du musst einfach auf jeden Fall dort bleiben, wo du bist. Sondern du musst dort hin, wo die Wahrheit ist. Und wieso sage ich das mit zu mir selber nicht auch? Also wenn, es könnte ja sein, dass die Wahrheit nicht mehr anders ist als in der Bibel. Und wenn das so ist, dann muss ich nicht mehr anders hin. Ich muss mir diesen Weg offen lassen. Und darum wollte ich nicht nur mehr mit Anwälten vom Christentum reden, sondern auch mit Leuten, die es anders sehen. Und so habe ich dann auch angefangen, eben mehr über Atheismus, Humanismus zu informieren und die Argumente in Augenschein zu nehmen und zu prüfen.
Ja, und im 2016 hast du klar gesagt, ich bin kein Christ mehr. Ich sehe das nicht mehr für mein Leben. Und hast dich ganz intensiv, oder hast deine Gedanken in einem Blog mitteilt, oder wie würde man sagen? Also, wo du dann auch wirklich viele Leute hast. Bis zu 4'000 Leute sind dir dort gefolgt und haben deine Gedanken gelesen. Was hast du dort erzählt?
Ja, also am Anfang der Grundgedanke ist einfach gesehen, eben, ich habe immer geschrieben in meinem Leben. Und das ist so mein fundamentalstes Ausdrucksmittel gewesen. Und ich habe einfach ein ganz starkes Bedürfnis gehabt. Jetzt, wenn ich sage, ich kann das einfach nicht mehr glauben, ich habe ein starkes Bedürfnis gehabt, das zu rechtfertigen. Wieso ist das so? Und einfach das zu verarbeiten auch. Alle diese Zweifel und Gedanken eben über das ganze Glaubensleben habe ich immer wieder mal irgendeine, das geht jedem Christ so, irgendeine Frage, irgendeine, wie kann denn das sein? Oder, und oft reden wir dann einfach nicht drüber. Und jetzt einfach das alles mal aussetzen lassen. Auch so kathartisch, das ist auch ein sicherer Gedanke dabei gewesen. Und am Anfang habe ich wirklich die ganze Bibel von A bis Z durchgelesen. Weil das habe ich vorher noch nie so am Stück alles gemacht.
Das hast du erst dann gemacht?
Ja, und habe wirklich fast alle zwei, drei Tage, es war die Semesterferien dann gerade, einen Blogpost darüber geschrieben an irgendeine Kritik an einer Bibelgeschichte, die ich an diesem Tag gelesen habe. Oder so. Und habe wirklich die ganze Bibel von A bis Z kritisch behandelt und alles aufgeschrieben, was mir da komisch vorkommt, was da irgendwie keinen Sinn ergibt, widersprüchlich ist. Auch viel recherchiert, eben, was Atheisten über die Bibelstellen sagen. Und
hat er das auch gut da? Hat er das mal richtig gut, weißt du, so, dass man das abladen, das schon so lange versteckt da war?
Ja, im ersten Moment ist es, glaube ich, wirklich vermutlich sogar das gewesen, was ich gebraucht habe. Wirklich einmal so ein bisschen wieder Hiob nach seiner ganzen Tragödie, wo einfach sein ganzes Leid rausgeschrauen hat, seine ganzen Klagen vor Gott ausgebracht, auch die Psalmisten immer wieder machen. Alles angelegt und einfach, ich kann das alles nicht mehr, das ist doch alles, ich komme einfach nicht raus. Gott, wie kannst du noch? All diese Sachen und ja, aber gleichzeitig eben habe ich mir von Anfang an gesagt, ich sehe jetzt gerade nicht mehr, wer Gott ist und wie er gut sein kann. Aber eben, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit und ich weiß nicht, ich würde nie behaupten, dass ich weiß, wo die Wahrheit ist. Vielleicht ist sie doch in der Bibel. Vielleicht gibt es Gott doch. Ich weiß es einfach gerade nicht mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen. So, wie ich es im Moment sehe, kann ich es mir nicht vorstellen. Aber ich habe immer gesagt, Gott, wenn du da bist, Türen bleibt immer offen für dich. Und ich habe mir auch ganz klar gesagt, ich werde nie ausfällig werden gegenüber Christen. Ich werde nicht beleidigend werden. Ich werde einen Grundrespekt haben vor den Menschen und auch vor der Bibel. Ich werde immer die Idee behalten, dass in der Bibel auch wahre und gute Sachen können drinstehen, natürlich. Und das sind so wie Grundprinzipien gewesen, die ich auch auf meinem Blog festgehalten habe, dass ich an denen immer festhalten von Anfang an. Und das hat mir immer, hat mir immer dient als Erhalt, als eine Grenze auch in der Unternehmung.
Gut und gesund schlafen. Zum Beispiel mit einem neuen Duvet, einer Bettauflage oder einem Küssi aus Schweizer Schafwolle. Die Verarbeitung von Wolle ist unser Handwerk. Dein erholsamer und gesunder Schlaf ist unser Antrieb. Speicherhandwerk, schon seit über 40 Jahren. Mit dem Rabattcode PODCAST hast du 10% Rabatt auf deine Bestellung in unserem Onlineshop. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle findest du jetzt auf speicher-handwerk.ch.
Aber du bist Atheist, Freidenker geworden, ganz klar und eigentlich auch recht überzeugt. Bist auch im Admin-Team gewesen, gell, von der grössten Atheisten-Seite von der Schweiz. Also bist dort, stimmt das?
Ja, vom deutschsprachigen Raum.
Vom deutschsprachigen Raum, ja, genau. Also hast dich wirklich auch fest reingegeben. Ich muss ja sagen, du hast dein Leben komplett neu müssen aufbauen. Also alles, was du daran geglaubt hast, du hast dich fest also deine eigene Weltsicht neu aufbauen. Und das hast du mir gesagt. Und auch einfach Religion funktioniert nicht. Das war für dich klar gewesen. Und du hast gesagt, so, ich stütze mich jetzt auf Wissenschaft und Philosophie. Das kann man beweisen. Das ist hieb- und stichfest. Hast auch mega, mega viel geforscht in dieser Zeit. Ist denn die Wissenschaft und Philosophie hieb- und stichfest? Oder wie hast du das erlebt? Hat dir das Boden gegeben?
Eben im ersten Moment war das sehr verlockend, die Idee, dass eben die Religion, das ist dort, wo man blind ist, wo man einfach auf alte Schriften vertraut und alles, was man nicht weiss, sagt man einfach, ja, ich weiss auch nicht, aber ich vertraue einfach, dass das schon irgendwie passt. Und in der Philosophie und Wissenschaft darf man aber selber nachdenken. Und da darf man auf Sachen sich beziehen, eben, wo man kann beweisen kann, die aus der Wissenschaft kommen, die aus der Logik kommen. Und man muss da eben nicht einfach vertrauen, sondern man kann wirklich Sachen auch handfest sein. Und eigentlich dann ja, es ist so die Fantasie, die auch ein Philosoph mal beschrieben hat. Ich glaube, der Leibniz ist das, der gesagt hat, in der Zukunft werden wir eigentlich so weit sein, dass wir jede Meinungsverschiedenheit können wie eine mathematische Gleichung ausrechnen. Also wir können einfach die Fakten nehmen und der Fakt, wenn wir dann möglichst viele Sachen wissen, können wir einfach zusammensetzen und aus dem ergibt sich dann immer die logische, richtige Antwort. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen die Fantasie, die dahinter steckt. Oder? Ich muss nie mehr vertrauen, nie mehr blind sein. Im ersten Moment ist es wahnsinnig verlockend, eben gerade wenn man so aus so einer Bewegung kommt, wo viel mit dem Thema Glauben und Vertrauen vorkommt. Aber eben, je mehr man sucht, merkt man, ja gut, also ich suche jetzt nach Fakten, die mir irgendwie weiterhelfen, aber es gibt ja so viele Fakten, es gibt eigentlich unendlich viele Fakten. Welche von denen sind jetzt wichtig? Und was mache ich nachher, wenn ich die Fakten habe? Was sagen mir die Fakten eigentlich? Und dann steht man so vor ganz vielen Millionen von Studien und denkt sich so, ja, also wie weiß ich jetzt, was richtig ist anhand von diesen Fakten? Das hilft mir ja eigentlich nicht weiter. Mhm. Und Philosophie, eben, es gibt ganz spannende Sachen, die man lernen kann über Logik und Fehlschlüsse. Das ist zum Beispiel ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt hat, logische Fehlschlüsse. Weil ich ganz viel Zeit damit verbracht habe, auch eben Argumente, die Christen gebracht haben, zu untersuchen und zu sagen, ja, da ist eben der logische Fehlschluss drin. Und dort entsteht dann eigentlich auch so eine Fantasie, dass man denkt, ja gut, wenn man jetzt einfach die logischen Fehlschlüsse allen Leuten beibringt, dann wissen ja eigentlich alle Leute, wie man richtig denkt. Und dann gibt es ja eigentlich auch keine Fehler mehr. Und die Leute würden nie mehr so etwas wie Religion erfinden, weil sie dann sofort wissen, ja, das ist nicht bewiesen. Also da kommt sowieso nicht in Frage. Und dort stößt man dann auch relativ gleich so drauf, ja, das ist nicht so praktikabel. Also letztlich sind Menschen Menschen. Und obwohl man weiss, gut, der Gedanke ist jetzt vielleicht nicht ganz sauber. Letztlich muss die Rationalität eben von Menschen angewendet werden. Und Menschen sind Menschen, sie haben Emotionen, sie haben ihre Präferenzen, ihre Ängste. Mhm. Und sind immer fehleranfällige Denker, egal wie viel sie sich befassen mit Philosophie, mit Ethik und so weiter. Also alles das Wissen anzuhäufen, das ist überhaupt, für viele ist es überhaupt nicht zugänglich. Viele interessieren sich gar nicht so fest für Philosophie und Ethik, so abstrakt erstmal.
Das hast du wahrscheinlich selber gar nicht können verstehen, oder? Dass das andere gar nicht so interessiert, oder?
Ja, also verstehe schon. Ich habe schon gemerkt, es gibt unterschiedliche Charaktertypen, aber natürlich zu dieser Zeit hätte ich gesagt, ja, aber sie sollten sich dafür interessieren, weil das ist
matchentscheidend.
Ja, genau, das ist eigentlich der Weg. Man muss endlich anfangen, alles hinterfragen und begründen, und wenn man alles in seiner Lebensanschauung sauber begründet, dann ist es gut. Und eben, aber je länger man lebt mit dieser Einstellung, merkt man, das lenkt eigentlich nie an. Also es fehlt einfach etwas. Ich musste wirklich zurück bis an den Anfang der Philosophie, zu merken, was fehlt.
Was ist es denn? Was hat dir gefehlt?
Ja, am Anfang der Philosophie steht eben der Sokrates. Und der hat gesagt, die ganze Denkerei und Fragerei und Hinterfragerei, die findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern die soll ausgerichtet sein aufs Gute. Die soll etwas bewirken. Und das ist schon im Wort Philia Sophia, ist das schon drin. Philosophie. Das ist eine Liebe von der Weisheit.
Mhm.
Und Weisheit ist eben mehr als Intelligenz und als Schlauheit und als Wissen. Es ist eben ein Wissen, eine Intelligenz, die sich fürs Gute einsetzt und auch lebenspraktisch ist. Und das hat mich sehr beeindruckt beim Sokrates. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, doch, das ist es, was fehlt. Also die ganze Wissenschaft und Logik und Rationalität, die muss im Dienst von etwas Gutem stehen. Die muss irgendwo anführen auf etwas, was gut ist. Und ich habe wirklich den rückblickend gemerkt, okay, ganz viele Sachen, die ich gemacht habe als Atheist und Humanist und ganz viele Leute, denen ich begegnet bin, das ist das, was mir dort gefehlt hat. Also einfach der Bezug zum Guten und das praktische Verständnis von, was braucht es für ein gutes Leben, was ist wirklich wichtig im Leben, um was geht es wirklich und was funktioniert wirklich eben für einen Mensch, der einfach menschlich ist und fehleranfällig ist. Und was braucht der Mensch wirklich? All diese Fragen, das muss zuvorderst eigentlich stehen. Und dann kann man anfangen, überlegen und reflektieren und Fakten suchen. Was bedeuten diese Fakten? Und wie können uns die weiterhelfen auf der Suche nach dem Guten?
Mhm.
Und das ist dann auch so der erste Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, Moment mal, das ist doch eigentlich das, was die Bibel sagt. Es gibt eine Bibelstelle, wo der Paulus sagt, man soll den Verstand unter der Gehorsam Christi gefangen nehmen. Und ich die Stelle zum ersten Mal gesehen habe, ich wirklich so gedacht, oh je, das tönt furchtbar. Also das tönt so wie sektenhaft eigentlich.
Mm.
Denkt nicht selber nach, gebt eures Gehirn vor der Kirche ab.
Genau und das, was du nicht willst.
Ja. Furchtbar, oder? Und, aber dann habe ich mir gesagt, nein, Moment, was ist Jesus? Jesus ist das höchste Ideal, die höchste Verkörperung vom Guten. Das heisst, was die Bibelstelle sagt, ist nichts anderes als die ganze Denkerei, alles, was in meinem Kopf ist, soll immer im Dienst stehen vom Guten und eben nicht destruktiv werden, sondern etwas Positives in die Welt bringen. Und da habe ich gesagt, das ist extrem wichtig. Das ist wirklich der Kern von was Philosophie heisst. Und das ist so der erste Moment, wo ich dachte, okay, Moment. Dort, wo ich hergekommen bin, ist, glaube ich, ich habe noch ein bisschen mehr versteckt, als ich im ersten Moment gesehen habe.
Das hat ja zu tun mit deiner Freundin, also deiner jetzigen Frau, die du dann kennengelernt hast. Sie hat eine ähnliche Geschichte wie du, ist auch christlich aufgewachsen und hat nachher gemerkt, nein, das verhebt nicht mehr. Und gleich habt ihr nachher im Leben von ihrer Familie, gell, habt ihr wie gesehen, das Leben von den Menschen, die den christlichen Glauben haben, also das ist ihre Familie, ich weiss nicht genau, das verhebt gleich. Dort ist so viel Gutes rum, gell?
Ja, das ist auch so etwas, was wir einfach mit der Zeit gemerkt haben. Eben, man kritisiert immer, nörgelt um am Christentum und an diesen Christen und der Bibel. Und gleichzeitig merkt man aber, eben, wenn man sich dann mehr mit der Frage auseinandersetzt, was ist wirklich wichtig im Leben, was wollte ich eigentlich wirklich erreichen, was ist erstrebenswert, was für Menschen dienen wir auch als Vorbild, haben wir mehr und mehr gemerkt, dass also die Leute, die wir in der Atheisten- und Humanisten-Szene sehen, das sind eigentlich nie Leute, die wir uns als Vorbilder nehmen würden. Vielleicht im Denken, in einem gewissen Argument, in einer gewissen Offenheit oder Kritik, das kritische Denken, das sie sehr gut praktizieren, aber weiter als das nicht, oft sogar im Gegenteil. Also immer wieder haben wir gedacht, so wie die Atheisten leben, wollen wir eigentlich nicht leben. Und da haben wir gemerkt, eben, wir nörgeln immer umeinander, dass eben so die Christen zum Teil ihre Sachen nicht sauber begründen können. Aber gleichzeitig, wie die Christen drauf sind und wie sie leben und was sie in die Welt bringen, das ist einfach zutiefst gut, ganz oft. Und das ist absolut erstrebenswert. Und das war eben ein ganz besonderer der Fall bei der Familie von meiner Freundin, wo wir einfach, und eben jetzt Frau, wo wir eben gemerkt haben, die Familie, das ist einfach ein Ort vom Frieden, von der Erholung, wo man sich gegenseitig auch zum Wachsen anspornt, wo man einfach daheim sein kann und wo einfach so viel Gutes daraus ist und so viel Support füreinander, so viel Hilfe, Unterstützung in schwierigen Zeiten. Und das sind doch die Sachen, die wirklich darauf ankommt im Leben. Und da sind wir dann wirklich herausgefordert gewesen, okay, was ist jetzt wichtig, dass die Leute alle können einen sauberen Essay schreiben, der philosophisch widerspruchsfrei ist über ihre Weltanschauung oder dass sie gute Früchte tragen. Was ist wichtiger? Und dort haben wir wirklich gemerkt, ich glaube, dass das mit diesen Früchten, um das geht's. Und ich glaube, wir müssen dort nochmal nachgraben, wieso schaffen es die Christen, das in die Welt zu tragen und einfach so einen Ort zu schaffen, wo so schön sind und einfach den Fokus auf das zu legen, was wirklich zählt. Woher kommt das? Mhm. Das kommt nicht einfach aus dem luftleeren Raum irgendwie. Und so sind wir mehr und mehr an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, also die ganze Bibelnörglerei, das bringt uns nicht weiter. Wir können nicht immer noch gegen etwas sein. Wir müssen jetzt mal selber überlegen, was ist eigentlich unsere Lebenseinstellung. Und eben, wie wir es immer predigt haben, offen sein für alles. Die Waren könnten da sein, es könnten auch dort sein. Alles, was einem begegnet, könnte einem etwas beibringen, könnte man etwas daraus lernen. Wieso gehen wir nicht mit dieser Einstellung wieder mal an die Bibel an?
Und dann? Also dann habt ihr euch einfach wieder getraut, die Bibel aufzuschlagen. Oder wie sind ihr denn auf die Warensuche gegangen, wo ihr wieder zurückgekommen sind?
Ich glaube, so der Schlüsselmoment für mich war wirklich, als ich Jordan Peterson begegnet bin. Also er ist kanadischer Psychologe und Philosoph. Und er hat eben auch mit der Zeit angefangen, sich immer mehr zu interessieren für die Bibel und für eben vor allem aus psychologisch-philosophischer Sicht. Wie kann man die Bibel lesen? Was hat sie alles zu bieten, was man vielleicht, wenn man sie jetzt einfach so wörtlich liest, nicht sofort sieht? Und ist einfach eben mit der Haltung an die Bibel an, dass sie ihm etwas beibringen können. Und eben die Ergebnisse, die er in seinen Vorlesungen zu der Bibel und seinen Seminaren, die er jetzt auch halte, zu der Bibel, die er dort präsentiert, die haben wirklich in mir etwas ausgelöst, weil die sind wirklich so etwas gesehen, wo mein kritischer Verstand nicht hätte können Nein dazu sagen.
Was ist, hast du uns ein Beispiel?
Ja, also im Kern sind es recht grundlegende, in Anführungszeichen, einfache Sachen, wie zum Beispiel eben das Gute, wo der Sokrates gesagt hat, wo man darauf ausrichten soll. Das Gute ist nicht in uns selber drin, sondern es ist außerhalb. Also man soll es aufs Gute immer als etwas schauen, was über uns ist, was wir nie ganz erreichen können und wo wir sollen nachfolgen. Und wir sollen uns immer korrigieren lassen von dem Guten. Das ist auch ein Punkt, den ich gemerkt habe, ich habe dem Christentum immer unterstellt, ja, dort glaubt man einfach blind und haltet blind an seinen Ideen fest. Und die Wissenschaftler und so, die sind viel besser in dem, dass sie kritisch nachdenken und sich hinterfragen. Dabei ist ja die Bibel, sagt ja, schau, du sollst ständig im Gebet sein, im Gespräch mit Gott. Und der Gebet ist, dass du wirklich sagst, schau, Gott, ich weiss nicht alles. Ich weiss vielleicht im Moment auch überhaupt nicht weiter. Und darum öffne ich mich jetzt für eine Offenbarung von dir, für ein Wort von dir. Eben, in einem Gebet macht man auch noch viele andere Sachen. Man vergewissert sich, okay, wo stand ich gerade im Leben, was beschäftigt mich gerade, wo will ich ahnen, was sind im Moment meine Anliegen. Und ich öffne mich für eine Offenbarung, dass mir ein Einfall kommt, dass mir etwas gezeigt wird, wie ich weiterkomme. Das ist so eine wertvolle Praxis. Und ich glaube einfach zutiefst sinnvoll, dass man sich so ausrichtet, dass man sagt, ich kehre vor der eigenen Tür, ich schaue auf meine Verfehlungen, wo ich mich auch weiterentwickeln und verbessern. Und eben zu atheistischen Zeiten hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, aber das kann man ja auch, wenn man nicht Christ ist, kann man ja auch überlegen, was sind meine Verfehlungen und so.
Mhm.
Aber Fakt ist, wer macht das, wo Atheist ist? Wer hat so ein Ritual wie das Gebet? Ich glaube nicht, dass das besonders verbreitet ist. Und so sind mir immer mehr so Sachen aufgefallen, wo das Christentum einfach Ritual bereitstellt und Geschichten aufzeigt, die den Menschen extrem ansprechen, die eben nicht so eine abstrakte Philosophie ist wie Utilitarismus oder so etwas, die überhaupt nicht massentauglich ist und lebenspraktisch tauglich ist. Und das Christentum hat da einen wahnsinnig guten Zugang. Und ich glaube einfach eine Weltanschauung, die wahnsinnig gut drin ist, zum Menschen aufs Gute ausrichten, zum sie bescheiden halten und eine Weiterentwicklung anstoßen und Hoffnung ihnen zu geben.
Mhm.
Und eben, es gibt x verschiedene Sachen, die ich noch aufzählen könnte, wo wir dann einfach begegnet sind. Eben, bei Adam und Eva sieht man es ja auch, was sie machen ist, sie nehmen die Frucht von der Erkenntnis von Gut und Böse. Also sie nehmen die Sache, Ethik und Moral und alles in die eigenen Hände. Und das geht nicht gut. Weil sie eben nicht bereit sind, sich unterzuordnen dem Fakt, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die gut sind und die weniger gut sind. Sie lassen einfach die Bescheidenheit gegenüber Gott vermissen. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, was eine ganz tiefe Wahrheit ist, die man in seinem Leben immer wieder berücksichtigen sollte. Das ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, das Christentum ist wahnsinnig stark. Es ist wirklich philosophisch absolut ernst zu nehmen. Und klar, es ist sehr alt, die Texte, und die Leute sind noch nicht so weit gesehen, wissenschaftlich wie wir. Und die Themen, die sie sich damit beschäftigt, sind sehr gross und extrem komplex. Und aus diesen Gründen sind es eben meistens Geschichten, die in der Bibel vorkommen. Und eben, aber eben, ich kenne mich aus mit Geschichten. Und Geschichten können sehr viel, sehr effektiv transportieren. Und eben gerade komplexe Themen, nuancierte Themen, wo eigentlich etwas wird verloren gehen, wenn man sie als Argument oder als philosophisches Essay würde aufschreiben. Eben so habe ich ganz, ganz viele wertvolle Lektionen immer mehr können aus Bibelgeschichten rausziehen, wo ich dachte, hey, das ist Wahnsinn, das ist wirklich zutiefst wahr und extrem wertvoll. Sogar wenn das ganze Buch, wenn die Geschichten, die dort beschrieben waren, sind nie genau so vorgefallen wären, sogar dann wäre das unfassbar wertvoll, was dort drin beschrieben wird. Und das ist dann mein Zugang, wo mein Verstand wie ich können sagen, doch, das besteht eigentlich mein kritischer Test. Also, da kann ich jetzt wirklich nicht viel dagegen sagen.
Krass. Also, das heisst, ihr habt beide wieder den Weg, du und deine Frau, gefunden im christlichen Glauben. Ihr habt 2023 geheiratet, ihr habt mittlerweile einen Sohn. Und du predigst auch wieder. Also, Gleich sagst du aber, ich bin nicht mehr dort, wo ich war am Anfang von dem christlichen Glauben. Aber das muss auch überhaupt nicht sein, oder? Sagst du, und dein Hirn, weißt du, das stellst du nicht einfach ab. Also du bist genau der gleiche noch, der genau gleiche Denker, Grübler. Aber eben, du sagst, der christliche Glaube hat das wie bestanden. Also du bist wieder voll zurück. Wie predigst du denn heute? Oder wie lebst du deinen Glauben heute?
Ich glaube, der fundamentale Unterschied ist, eben vorher hatte ich wirklich eher einen kindlichen Glauben gehabt. Und der hat auch etwas Schönes. Ich meine, Jesus sagt, wir sollen werden wie Kinder. Dass man einfach zutiefst überzeugt ist, dass Gott gut ist und es gut meint und in allem das Gute sieht. Und das ist etwas Schönes, wenn man sich das auch bewahren kann. Ich glaube einfach, es ist auch ein Risiko drin, weil halt eben, wie die Bibel ja auch völlig ehrlich von Anfang an beschreibt, die Welt ist ganz oft auch schwierig und hart und grausam. Und die grosse Herausforderung ist, wie bewahrt man sich den Glauben trotzdem? Und ich glaube eben, dass die Frage nach dem Sinn vom Leben ist wirklich mit der Geschichte von Jesus absolut korrekt beantwortet, weil also ein einfaches Leben zu haben, ist ja nicht, das ist ja keine Schwierigkeit, wo man sich jetzt fragt, was ist der Sinn vom Leben, wenn man ein ganz einfaches Leben hat. Dann ist man nicht so herausgefordert, sich zu überlegen, was soll das alles. Aber eben, wenn das Leben schwierig wird, dann muss man sich überlegen, wie komme ich mit dem zu Schlag und wie komme ich trotzdem vorwärts. Und darum ergibt es absolut Sinn, dass der bestmögliche Mensch und das grösste Vorbild, das die Menschheit kann haben, ein Mensch ist, der alles, was schwierig ist und hart ist, auf dem Maximum, das absolut härteste Schicksal, das man sich noch vorstellen kann. Also, obwohl man ein absolut sauberes Leben gelebt hat, verroten werden, öffentlich erniedrigt werden, einem Mörder und Räuber gegenüber bevorzugt werden von der Menge, Herrscher übergeben werden zur Kreuzigung, völlige Erniedrigung vor der eigenen Mutter, gekreuzigt. Schlimmer geht es nicht. Jemand, der das alles trägt in Würde und trotzdem sein Haupt oben behaltet und sich weigert zu verbittern oder traurig zu werden oder zu flüchten oder irgendetwas, sondern der das alles auf sich nimmt und trägt, der sogar ein gutes Leben lebt die ganze Zeit, obwohl er schon weiss, dass das kommt. Und wo über das alles triumphiert. Es ist völlig logisch eigentlich, dass das die grösstmögliche Vorbildgeschichte ist für einen Mensch, für die Menschheit. Und das ist eben das Echo, das in jeder Geschichte drin ist. So ein bisschen Jesus. Wir bewundern immer Helden, die schwierige Schicksale auf sich nehmen, trotzdem den Kopf oben behalten, sich nicht verbittern lassen, nicht vom Bösen verführen lassen. Und durch das eben triumphieren. Das ist das, was uns an Geschichten fasziniert, eigentlich fast immer. Und eben das ist das, was heute mein Glauben, glaube ich, fundamental ausmacht, ist ein Ringen mit Gott. Im kindlichen Glauben ist es relativ einfach, so an Gottes Güte zu glauben. Man ist einfach so, bös gesagt, ein bisschen naiv. Gott ist gut und es ist alles schön. Und ich glaube, der ganz grosse Unterschied zu einem Erwachsenenglauben ist, dass man im Erwachsenenglauben sich wirklich erlaubt, zuzugestehen, manchmal ist es schwierig, Gott zu lieben. Manchmal denkt man wirklich, was soll das alles? Wieso wird mir so viel zugemutet? Wieso wird der Welt so viel zugemutet? Und Gott ist allumfassend, allmächtig. Kann sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Was soll das alles? Dass man das anerkennt, nicht leugnet und trotzdem sagt, Gott, ich weiss, dass du letztlich gut bist und dass du es letztlich gut mit uns meinst, dass du mit Jesus einen Ausweg aus dem geschaffen hast für uns und dass es für mich und für alle anderen am besten ist, wenn wir mit dir einen Pakt haben, dass wir mit dir ringen dürfen, mit dir Schwierigkeiten haben dürfen, Meinungsverschiedenheiten, das ist ja im Alten Testament immer wieder so, aber halt auf freundschaftlicher Basis. Also der Pakt zwischen uns und dir, der bleibt bestehen. Durch das, dass ich das lebe, merke ich bin wirklich wieder, ich habe wieder Wurzeln und ich habe das Gefühl, dass sich mein Leben noch immer anentwickelt in eine gute Richtung. Und dass ich aber den kritischen Geist, den ich habe, überhaupt nicht mehr aufgeben. Nein, der schafft jetzt für Gott. Und das ist nichts Schlechtes, das ist keine Sklavenarbeit, sondern wir sind eben Freunde von Gott. Und natürlich sind wir Gott untergeordnet. Ich will im Guten untergeordnet sein, natürlich. Ja, also das ist wirklich, da merke ich wirklich, es ist ein Heimkommen in der besten Art und Weise. Nicht einfach wieder schnell wieder heimkommen, weil draussen ist es irgendwie zu gruselig, jetzt muss ich mich wieder im Schneckenhaus verstecken, sondern wirklich eben, ich habe meinen Verstand nicht müssen abgeben bei dieser Heimkommen. Und eben, es ist und bleibt ein Ringen.
Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde gerne von dir wissen, was ich jeden Gast frage. Was gibt dir Hoffnung, Raphael?
Ich glaube, es sind einfach eben Momente, wo man sieht, dass andere Leute bereit sind, eben auf die eigenen Fehler zu schauen, die anzuerkennen. Und einfach ja, langfristig und für ihre Mitmenschen etwas zu machen, statt nur egoistisch und kurzfristig. Einfach, wenn man merkt, dass Leute eben bereit sind, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand rauszuschauen. Und wenn man wirklich merkt, eben, die Grundhaltung ist, dass das Gute etwas ist, was nicht in mir drin ist, was nicht ich entscheide, sondern ich versuche, mit dem anzunähern. Einfach die Demut, die im Christentum eben so auf den Punkt gebracht wird.
Der Raphael Dorigo, er hat uns Einblick in seine aufwühlende Geschichte, Einblick in seine Gedankenwelt. Und ich schätze das so fest, dass Menschen den Mut haben, da im Vis-à-vis so aus ihrem Leben zu erzählen. ERF Media produziert die Podcast, wo es vis-à-vis auch dazugehört. Und das geht nur dank Spenden. Wir sind ein Spendenwerk und sind auf eure Unterstützung angewiesen. Und wenn du auch so gerne wie ich Lebensgeschichten hörst und es dir etwas gibt für deinen Alltag, hey, dann würden wir uns mega über deine Unterstützung freuen. Den Link zum Spenden teilen wir euch gerne in den Shownotes. Ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen. Bis bald wieder. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.